NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 15. von 81 Folgen. Darin hat das lange Werben des Grafen Wronski um die verheiratete Anna schließlich Erfolg. Doch statt glücklich über die neue Liebe zu sein, stürzt Anna in tiefe Selbstzweifel. Außerdem tritt Konstantin Lewin wieder auf. Er war nach seinem gescheiterten Heiratsantrag an Kitty Tscherbatskaja zurück auf sein Landgut geflüchtet. Dort versucht er, über Kitty hinwegzukommen. Zudem plagen ihn die Sorgen um seinen Bruder Nikolai, der an Schwindsucht leidet. Zunächst aber befinden wir uns im Zimmer von Annas Mann, Alexei Alexandrowitsch Karenin. Auch ihm ist nicht verborgen geblieben, dass die Beziehung zwischen Anna und Wronski zu einem gesellschaftlichen Skandal zu werden droht. Er fürchtet um seine Ehe, aber genauso stark um seinen Ruf als untadeliger Beamter. Unruhig geht er auf und ab und überlegt, wie er Anna am besten zur Rede stellen kann. Es liest wieder Ulrich Noethen.
In Alexei Alexandrowitschs Kopf hatte sich klar geordnet, was er seiner Frau jetzt alles sagen würde. Während er durchdachte, was er sagen würde, bedauerte er, dass er für den Hausgebrauch von aller Welt unbemerkt seine Zeit und seine Geisteskräfte gebrauchen musste. Trotzdem hatte sich in seinem Kopf klar und deutlich wie ein Rapport Form und Abfolge der bevorstehenden Rede gestaltet. Ich muss Folgendes sagen und zum Ausdruck bringen. Erstens muss ich die Bedeutung der Meinung und der Schicklichkeit in der Gesellschaft erklären. Zweitens die Bedeutung der Ehe aus der Religion erklären. Drittens, falls nötig, auf das möglicherweise eintretende Unglück für den Sohn hinweisen. Viertens, auf ihr eigenes Unglück hinweisen. Und die Finger verschränkt, mit den Handflächen nach unten, reckte sich Alexei Alexandrowitsch und die Finger knackten in den Gelenken. Diese Geste, die schlechte Angewohnheit, die Hände zusammenzulegen und mit den Fingern zu knacken, beruhigte ihn jedes Mal und verlieh ihm jene Akkuratheit, die er jetzt so nötig hatte. Von der Auffahrt war das Vorfahren des Wagens zu hören. Alexei Alexandrowitsch blieb mitten im Esszimmer stehen. Frauenschritte stiegen die Treppe herauf. Alexei Alexandrowitsch, bereit zu seiner Rede, stand und presste seine gekreuzten Finger in der Hoffnung, ob es nicht noch irgendwo knackte. Es knackte ein Gelenk. Schon beim Geräusch der leichten Schritte auf der Treppe fühlte er sie nahen, und obwohl er zufrieden war mit seiner Rede, graute ihm nun vor der bevorstehenden Aussprache. 9. Anna ging den Kopf gesenkt und spielte mit den Troddeln ihrer Kapuze. Auf ihrem Gesicht lag ein heller Glanz, aber dieser Glanz war nicht heiter, er glich eher grausigem Feuerschein mitten in finsterer Nacht. Als Anna ihren Mann erblickte, hob sie den Kopf und lächelte, wie wenn sie erwachte. »Du bist nicht im Bett, ein Wunder«, sagte sie, warf die Kapuze zurück und ging ohne anzuhalten weiter ins Toilettenzimmer. »Es ist Zeit, Alexei Alexandrowitsch«, sagte sie zur Tür heraus. »Anna, ich habe zu reden mit dir.« »Mit mir«, sagte sie verwundert, trat durch die Tür und schaute ihn an. »Ja.« »Was ist denn? Und worüber?« fragte sie und setzte sich. »Dann lass uns reden, wenn es so dringend ist. Besser, wir gingen schlafen.« Anna sagte, was ihr in den Kopf kam, und wunderte sich, während sie sich zuhörte, über ihre Fähigkeit zum Lügen. Wie schlicht, wie natürlich waren ihre Worte und wie glaubhaft wirkte, dass sie einfach schlafen wollte. Sie fühlte sich in einen undurchdringlichen Lügenpanzer gekleidet. Sie fühlte, dass eine unsichtbare Kraft ihr half und sie unterstützte. »Anna, ich muss dich warnen«, sagte er. »Warnen«, sagte sie, »wovor?« Sie schaute so schlicht, so fröhlich. Und wer sie nicht kannte, wie ihr Mann sie kannte, hätte weder am Klang noch am Sinn ihrer Worte etwas Unnatürliches bemerken können. Für ihn jedoch, der sie kannte, der wusste, dass sie es bemerkte, wenn er einmal 5 Minuten später zu Bett ging und nach dem Grund fragte. Für ihn, der wusste, dass sie alle ihre Freuden, Fröhlichkeiten und Kümmernisse sogleich ihm mitteilte. Für ihn bedeutete es jetzt sehr viel, als er sah, dass sie seinen Zustand nicht bemerken, kein Wort über sich selbst sagen wollte. Er sah, dass die Tiefe ihrer Seele, die zuvor stets offen gewesen war vor ihm, ihm jetzt verschlossen war. Und nicht nur das. An ihrem Tonfall sah er, dass sie gar nicht verlegen war deswegen, ihm vielmehr unverblümt zu sagen schien, ja, sie ist verschlossen. Und so hat es zu sein. Und wird es auch künftig sein. Jetzt empfand er ein Gefühl, ähnlich wie ein Mensch es empfände, der nach Hause zurückkehrt und sein Haus zugesperrt vorfindet. Doch vielleicht lässt sich ja der Schlüssel noch finden, dachte Alexei Alexandrowitsch. Ich möchte dich davor warnen, sagte er mit leiser Stimme, dass du aus Unachtsamkeit und Leichtsinn Anlass geben könntest, dass in der Gesellschaft über dich geredet wird. Dein allzu lebhaftes Gespräch heute mit Graf Wronski, er sprach diesen Namen fest und mit ruhiger Akzentuiertheit aus, hat Aufsehen erregt. Er sprach und schaute auf ihre lachenden, in ihrer Undurchdringlichkeit für ihn jetzt schrecklichen Augen, und noch während des Sprechens fühlte er die ganze Nutzlosigkeit und Vergeblichkeit seiner Worte. »So bist du immer«, erwiderte sie, als ob sie ihn überhaupt nicht verstünde und von allem, was er sagte, vorsätzlich nur das Letzte verstünde. »Mal ist es dir nicht recht, wenn ich mich langweile, mal ist es dir nicht recht, wenn ich fröhlich bin. Ich habe mich nicht gelangweilt. Verletzt dich das?« Alexei Alexandrowitsch zuckte zusammen und verbog die Hände, um sie knacken zu lassen. »Oh, bitte knacke nicht, ich kann das nicht ausstehen«, sagte sie. Alexei Alexandrowitsch bezwang sich und hielt mit der Bewegung der Hände inne. Leise fragte er, »Anna, bist das du?« »Aber was ist denn?« sagte sie mit aufrichtigster und komischer Verwunderung. »Was willst du von mir?« Alexei Alexandrowitsch schwieg und rieb sich Stirn und Augen. Statt zu tun, was er wollte, also seine Frau vor einem Fauxpas in den Augen der Gesellschaft zu warnen, regte er sich, wie er nun sah, unwillkürlich über etwas auf, das ihr Gewissen betraf, und rannte in seiner Vorstellung gegen eine Wand an. »Ich beabsichtige dir Folgendes zu sagen«, fuhr er kalt und ruhig fort, »und bitte dich, mich anzuhören. Ich erachte Eifersucht, wie du weißt, für ein beleidigendes und erniedrigendes Gefühl und werde mir niemals erlauben, mich von diesem Gefühl lenken zu lassen. Aber es gibt gewisse Gesetze der Schicklichkeit, die man nicht ungestraft übertreten darf. Nicht ich habe heute bemerkt, sondern dem Eindruck nachzuschließen, den es auf die Gesellschaft gemacht hat, haben alle bemerkt, dass du dich nicht ganz so verhalten und aufgeführt hast, wie zu wünschen gewesen wäre.« »Ich verstehe rein gar nichts«, sagte Anna achselzuckend. »Ihm ist es gleich«, dachte sie. »Aber in der Gesellschaft ist es bemerkt worden, und das beunruhigt ihn.« Und sie fügte hinzu, »Du bist unpässlich, Alexei Alexandrowitsch«, stand auf und wollte zur Tür hinaus, aber er tat einen Schritt, als suchte er sie aufzuhalten. Sein Gesicht war hässlich und finster, wie Anna es nie gesehen hatte. Sie blieb stehen, neigte den Kopf zurück und zur Seite und begann mit ihrer flinken Hand die Haarnadeln herauszuziehen. »Bitte sehr, ich lausche, was kommt«, sagte sie ruhig und spöttisch. »Und lausche sogar mit Interesse, weil ich gerne verstehen würde, worum es geht.« Sie sprach und wunderte sich über den natürlich ruhigen, sicheren Ton, in dem sie sprach, und über die Worte, die sie wählte. »Bis in die Einzelheiten deiner Gefühle vorzudringen, habe ich nicht das Recht und hielte es ohnehin für unnütz und sogar schädlich«, hob Alexei Alexandrowitsch an. »Wenn wir in unserer Seele graben, fördern wir oftmals etwas zutage, das dort unbemerkt gelegen wäre. Deine Gefühle, die gehen nur dein Gewissen etwas an, ich aber bin vor dir, vor mir und vor Gott verpflichtet, dich auf deine Verpflichtungen hinzuweisen. Unser beider Leben ist verbunden und verbunden nicht durch Menschen, sondern durch Gott. Dieses Band zerreißen kann nur eine Freveltat. Und eine Freveltat dieser Art würde schwere Strafe nach sich ziehen. Gar nichts verstehe ich. Ach, mein Gott, und wie müde ich bin zu einem Unglück.« Ihre Hand fuhr flink durchs Haar, suchte nach den verbliebenen Haarnadeln. »Anna, um Gottes Willen, sprich nicht so«, sagte er sanftmütig. »Mag sein, ich täusche mich. Aber glaube mir, was ich sage, sage ich im gleichen Maße meinetwegen wie deinetwegen. Ich bin dein Mann und liebe dich.« Für einen Augenblick entglitt ihr die Miene und der spöttische Funke im Blick erlosch. Doch das Wort Liebe empörte sie erneut. Sie dachte, er liebt? Kann er denn lieben? Wenn er nicht davon gehört hätte, dass Liebe vorkommt, würde er dieses Wort niemals gebrauchen. Er weiß ja nicht, was Liebe ist. Alexei Alexandrowitsch, wirklich, ich verstehe nicht, sagte sie. Bezeichne genau, was du meinst. Lass mich bitte ausreden. Ich liebe dich. Aber ich spreche nicht von mir. Die Hauptpersonen sind dabei unser Sohn und du selbst. Es mag durchaus sein, das wiederhole ich, dass dir vollkommen überflüssig und unpassend erscheint, was ich sage. Es mag sein, dass es auf einem Irrtum meinerseits beruht. In diesem Fall bitte ich dich, mich zu entschuldigen. Aber solltest du selbst das Gefühl haben, es gäbe auch nur den geringsten Anlass, so bitte ich dich nachzudenken und, sollte dein Herz zu dir sprechen, mir dann zu sagen, ohne es zu bemerken, hatte Alexei Alexandrowitsch überhaupt nicht gesagt, was er sich zurechtgelegt hatte. Ich habe nichts zu sagen. Und überhaupt, setzte sie auf einmal rasch hinzu, mit Mühe ein Lächeln unterdrückend, es ist wirklich Zeit, schlafen zu gehen. Alexei Alexandrowitsch seufzte, und ohne ein weiteres Wort begab er sich ins Schlafzimmer. Als sie ins Schlafzimmer trat, lag er schon im Bett. Seine Lippen waren streng zusammengepresst. Seine Augen schauten nicht zu ihr. Anna legte sich in ihr Bett und erwartete jeden Moment, dass er noch einmal zu reden begänne mit ihr. Sie fürchtete, dass er zu reden begänne und zugleich wünschte sie es. Aber er schwieg. Sie wartete lange und unbeweglich und hatte ihn schon vergessen. Sie dachte an den anderen. Sie sah ihn und fühlte, wie ihr Herz sich bei diesem Gedanken mit Erregung und frevlerischer Freude füllte. Plötzlich hörte sie ein regelmäßiges und ruhiges Nasenpfeifen. Im ersten Moment schien Alexei Alexandrowitsch über sein Pfeifen zu erschrecken und innezuhalten, doch als er zwei Atemzüge ausgesetzt hatte, ertönte das Pfeifen mit neuer, ruhiger Regelmäßigkeit. »Es ist spät. Spät. Schon zu spät«, flüsterte sie lächelnd. Sie lag lange unbeweglich, mit offenen Augen, deren Glanz sie, so kam es ihr vor, selbst sah in der Dunkelheit. 10. An diesem Abend begann ein neues Leben für Alexei Alexandrowitsch und für seine Frau. Nichts Besonderes war geschehen. Anna verkehrte wie immer in den Salons, besonders häufig war sie bei Fürstin Betsy, und überall begegnete sie Wronski. Alexei Alexandrowitsch sah das, konnte aber nichts tun. Auf alle seine Versuche, sie zu einer Aussprache herauszufordern, hielt sie ihm die undurchdringliche Wand eines fröhlichen Befremdens entgegen. Äußerlich war alles gleich, aber ihr inneres Verhältnis hatte sich völlig verändert. Alexei Alexandrowitsch, in Staatsdingen ein so mächtiger Mann, fühlte sich hier machtlos. Wie ein Stier, den Kopf ergeben gesenkt, erwartete er den Hieb des Beils, das, er fühlte es, bereits über ihm ausholte. Jedes Mal, wenn er erneut daran dachte, fühlte er, dass er es noch einmal versuchen müsste, dass es noch Hoffnung gab, sie mit Güte, Zärtlichkeit und Überzeugungskraft zu retten, zur Besinnung zu bringen. Und jeden Tag nahm er sich vor, mit ihr zu reden. Aber jedes Mal, wenn er mit ihr zu reden begann, fühlte er, dass der Geist des Bösen und der Täuschung, der sie ergriffen hatte, auch ihn ergriff. Und er redete mit ihr gar nicht über das und nicht in dem Ton, in dem er reden wollte. Er redete mit ihr unwillkürlich in seinem gewohnten Ton leichter Flachserei über diejenigen, die quasi tatsächlich so redeten. Und in diesem Ton ließ sich unmöglich sagen, was ihr gesagt werden musste. 11. Was fast ein ganzes Jahr lang für Wronski das einzige und ausschließliche Begehren seines Lebens war und ihm alles frühere Begehren ersetzte, was für Anna ein unmöglicher, entsetzlicher und umso verlockenderer Glückstraum war, dieses Begehren wurde gestillt. Bleich, mit bebendem Unterkiefer, stand Wronski vor ihr und flehte sie an, sich zu beruhigen, ohne selbst zu wissen, wie und worüber. »Anna, Anna«, sagte er mit bebender Stimme, »Anna, um Gottes Willen.« Doch je lauter er sprach, desto tiefer senkte sie ihren einst stolzen und fröhlichen, nun aber schmachbedeckten Kopf, und sie krümmte sich immer stärker und fiel beinahe vom Sofa, auf dem sie saß, zu Boden, ihm zu Füßen. Sie wäre auf den Teppich gefallen, wenn er sie nicht gehalten hätte. »Mein Gott, vergib mir«, sagte sie aufschluchzend und presste seine Hände gegen ihre Brust. Sie empfand sich als derart frevlerisch und schuldig, dass sie nichts anderes tun konnte, als sich zu demütigen und um Vergebung zu bitten. Doch hatte sie im Leben jetzt niemand mehr außer ihm, so dass sie auch an ihn ihr Flehen um Vergebung richtete. Blickte sie ihn an, empfand sie körperlich ihre Demütigung und konnte nichts weiter sagen. Er hingegen empfand, was ein Mörder empfinden muss, wenn er den Leib sieht, dem er das Leben genommen. Dieser Leib, dem er das Leben genommen, war ihre Liebe, die erste Zeit ihrer Liebe. Etwas Entsetzliches und Widerwärtiges war an den Erinnerungen, wofür dieser schlimme Preis der Schande bezahlt worden war. Die Scham vor ihrer inneren Nacktheit drückte sie nieder und teilte sich ihm mit. Aber trotz allen Entsetzens des Mörders vor dem Leib des Ermordeten muss dieser Leib zerstückelt und versteckt werden, muss genutzt werden, was der Mörder durch den Mord erlangt hat. Und mit Ingrimm, gleichsam mit Leidenschaft, stürzt sich der Mörder auf diesen Leib und verschleppt und zerstückt ihn. So bedeckte auch er ihr Gesicht und ihre Schultern mit Küssen. Sie hielt seine Hand und regte sich nicht. Ja, diese Küsse, das ist mit dieser Schande erkauft. Ja, und diese eine Hand, die immer mein sein wird, das ist die Hand meines Mittäters. Sie hob diese Hand hoch und küsste sie. Er kniete nieder und wollte ihr Gesicht sehen, sie jedoch verbarg es und sagte nichts. Schließlich, als hätte sie sich bezwungen, richtete sie sich auf und stieß ihn weg. Ihr Gesicht war noch genauso schön, umso mehr war es bedauernswert. »Alles ist zu Ende«, sagte sie. »Ich habe nun nichts außer dir. Vergiss das nicht.« »Wie könnte ich vergessen, was mein Leben ausmacht? Für einen Augenblick dieses Glücks. Was für ein Glück!« sagte sie mit Abscheu und Entsetzen, und unwillkürlich übertrug sich das Entsetzen auf ihn. »Um Gottes Willen, kein Wort. Kein Wort mehr.« Sie stand rasch auf und drückte von ihm weg. »Kein Wort mehr«, wiederholte sie, und mit einem für ihn seltsamen Ausdruck kalter Verzweiflung im Gesicht trennte sie sich von ihm. Sie spürte, dass sie in diesem Augenblick das Gefühl von Scham, Freude und Entsetzen vor dem Eintritt in ein neues Leben nicht hätte in Worte fassen können. Und so wollte sie nicht davon sprechen, nicht dieses Gefühl durch ungenaue Worte banal werden lassen. Aber auch später, am nächsten wie am übernächsten Tag, fand sie weder die Worte, um die Kompliziertheit dieser Gefühle zu fassen, noch überhaupt die Gedanken, um bei sich alles zu durchdenken, was in ihrer Seele war. Sie sagte sich, »Nein, jetzt kann ich nicht darüber nachdenken. Später, wenn ich ruhiger bin.« Aber diese Ruhe für das Denken trat niemals ein. Jedes Mal, wenn der Gedanke vor ihr auftauchte, was sie getan hatte und was aus ihr werden sollte und was sie tun müsste, befiel sie Entsetzen und sie verjagte diese Gedanken. »Später, später«, sagte sie, »wenn ich ruhiger bin.« Im Schlaf allerdings, wenn sie keine Macht hatte über ihre Gedanken, sah sie ihre Lage in all ihrer hässlichen Nacktheit vor sich. Ein Traum suchte sie fast jede Nacht heim. Sie träumte, die beiden seien zusammen ihre Männer. Und beide überschütteten sie mit Liebkosungen. Alexei Alexandrowitsch weinte, während er ihr die Hände küsste und sagte, wie gut das jetzt ist. Und Alexei Wronski war auch da und er war ebenfalls ihr Mann. Und verwundert, dass ihr das früher unmöglich vorgekommen war, erklärte sie ihnen lachend, so sei es viel einfacher. Und nun seien sie beide zufrieden und glücklich. Aber dieser Traum lastete auf ihr wie ein Alp. Und jedes Mal erwachte sie mit Entsetzen. 12. Wenn Lewin in der ersten Zeit nach seiner Rückkehr aus Moskau an die Schmach der Abfuhr dachte und dabei jedes Mal zusammenzuckte und rot wurde, sagte er sich, genauso rot geworden und zusammengezuckt bin ich, weil ich alles für verloren hielt, als ich in Physik durchfiel und das Studienjahr wiederholen musste. Genauso für verloren hielt ich mich, als ich den mir erteilten Auftrag meiner Schwester in den Sand setzte. Und? Jetzt, da Jahre vergangen sind, denke ich zurück und wundere mich, wie mir das solchen Kummer bereiten konnte. Mit diesem Kummer wird es genauso sein. Die Zeit vergeht und es wird mich gleichgültig lassen. Aber 3 Monate vergingen und es ließ ihn nicht gleichgültig. Daran zurückzudenken tat ihm noch genauso weh wie in den ersten Tagen. Er konnte nicht zur Ruhe kommen, denn er hatte so lange vom Familienleben geträumt und sich so reif dafür gefühlt, und nun war er trotz allem nicht verheiratet und war weiter denn je von einer Heirat entfernt. Schmerzlich empfand er, was alle in seiner Umgebung empfanden, es war nicht gut in seinem Alter, dass der Mensch allein sei. Er wusste noch, wie er vor der Abreise nach Moskau zu seinem Viehknecht Nikolai, einem naiven Kerl, mit dem er gerne redete, einmal gesagt hätte, »Tja, Nikolai, ich will heiraten.« Und wie Nikolai sofort geantwortet hatte, als könnte es da überhaupt keinen Zweifel geben, »Ist auch längst Zeit, Konstantin Dmitritsch.« Doch die Heirat war nun weiter von ihm entfernt denn je. Der Platz war besetzt, und wenn er in seiner Vorstellung nun eine der jungen Frauen, die er kannte, an diesen Platz stellte, fühlte er, dass dies vollkommen unmöglich war. Außerdem plagte die Erinnerung an die Abfuhr und an die Rolle, die er dabei gespielt hatte, sein Schamgefühl. So oft er sich auch sagte, er habe sich dann nichts zu Schulden kommen lassen. Dennoch ließ ihn diese Erinnerung gleich anderen ähnlich schamvollen Erinnerungen jedes Mal zusammenzucken und rot werden. Wie bei jedem Menschen gab es auch in seiner Vergangenheit üble Taten, die ihm bewusst waren, derethalben das Gewissen ihn hätte plagen müssen, aber die Erinnerung an üble Taten plagte ihn längst nicht so sehr wie die unbedeutenden, aber schamvollen Erinnerungen. Diese Wunden wollten niemals verheilen. Und gleich neben diesen Erinnerungen standen nun die Abfuhr und das klägliche Bild, das er an jenem Abend vor den anderen wohl abgegeben hatte. Aber die Zeit und die Arbeit taten das ihre. Die bedrückenden Erinnerungen wurden mehr und mehr von den unscheinbaren, doch bedeutsamen Ereignissen des Landlebens überdeckt. Mit jeder Woche musste er seltener an Kitty denken. Er wartete ungeduldig auf die Nachricht, dass sie geheiratet habe oder dieser Tage heiraten werde, denn er hoffte, eine solche Nachricht würde ihn wie das Ziehen eines Zahns gänzlich heilen. Indes kam der Frühling. Ein wunderschöner, unaufhaltsamer Frühling, ohne falsche Erwartungen. Einer jener seltenen Frühlinge, über die Pflanzen, Tiere und Menschen sich gleichermaßen freuen. Dieser wunderschöne Frühling rüttelte Lewin noch mehr auf und bestärkte ihn in der Absicht, sich von allem Vorigen loszusagen und sein Leben entschlossen und unabhängig für sich allein einzurichten. Obgleich er viele der Pläne, mit denen er aufs Land zurückgekehrt war, nicht verwirklicht hatte, war jedoch der wichtigste, keusch zu leben, von ihm befolgt worden. Er empfand nicht mehr jene Scham, die ihn gewöhnlich nach einem Sündenfall plagte. Er konnte den Menschen frank und frei in die Augen blicken. Noch im Februar hatte er von Maria Nikolajewna einen Brief erhalten, dass es mit der Gesundheit von Bruder Nikolai bergab gehe, er sich jedoch nicht behandeln lassen wolle. Und infolge dieses Briefes war Lewin zum Bruder nach Moskau gefahren und hatte ihn überreden können, einen Arzt zu konsultieren und zu einer Badekur ins Ausland zu reisen. Es gelang ihm so gut, den Bruder zu überreden und ihm Geld für die Reise zu leihen, ohne ihn aufzubringen, dass er in der Hinsicht mit sich zufrieden war. Neben der Gutswirtschaft, die im Frühjahr besondere Aufmerksamkeit erforderte, und neben seiner Lektüre hatte er in diesem Winter noch eine Abhandlung über die Landwirtschaft angefangen, deren Plan darin bestand, dass der Charakter des Landarbeiters als absolute Gegebenheit angenommen werden müsse, wie Klima und Boden, und dass folglich alle Grundsätze der Landwirtschaftslehre nicht allein von Boden und Klima herzuleiten seien, sondern von den Gegebenheiten des Bodens, des Klimas und des bekannten, stets gleichbleibenden Charakters des Landarbeiters. So dass sein Leben trotz seiner Zurückgezogenheit oder infolge seiner Zurückgezogenheit außerordentlich erfüllt war. Und nur manchmal verspürte er das ungestillte Verlangen, die durch seinen Kopf schwirrenden Gedanken jemand anderem als Agafja Michailowna mitzuteilen, obgleich er auch mit ihr recht häufig über Physik, Wirtschaftstheorie und insbesondere über Philosophie disputierte. Philosophie war Agafja Michailownas Lieblingsthema. Der Frühling hatte lange nicht anbrechen wollen. Während der letzten Fastenwochen herrschte klares Frostwetter. Tagsüber taute es in der Sonne, nachts hatte es bis 7 °C. Die Eiskruste auf dem Schnee war so fest, dass Fuhrwerke auch außerhalb der Wege fahren konnten. An Ostern lag noch Schnee. Dann auf einmal, am 2. Tag der Osterwoche, wehte ein warmer Wind, zogen dicke Wolken auf und 3 Tage und 3 Nächte fiel stürmischer und warmer Regen. Am Donnerstag legte sich der Wind und zog dichter grauer Nebel auf, wie um die Geheimnisse der in der Natur sich vollziehenden Wandlungen zu verhüllen. Unter dem Nebel strömten die Wasser, barsten und bewegten sich die Eisschollen. Rascher flossen die trüben, aufschäumenden Wassermassen, und zum Fest Krasnaja Gorka riss schon am Vorabend der Nebel auf, verflüchtigten sich die Wolken als Lämmerwölkchen, es wurde schön, und wahrhaftig war der Frühling angebrochen. Am nächsten Morgen verzehrte die aufsteigende Sonne rasch die dünne Eisschicht, die auf dem Wasser lag, und nun erbebte die warme Luft, so erfüllt war sie von den Ausdünstungen der auflebenden Erde. Nun grünte das alte und das in Nadeln aufsprießende junge Gras, schwollen an Schneeballstrauch, Johannisbeere und der klebrigen, saftigen Birke die Knospen, und an dem von goldenen Blüten übersäten Weidenbusch summte eine erste bereits eingeflogene Biene. Nun tirillierten unsichtbare Lerchen über den samtgrünen Wintersaaten und den noch vereisten Stoppelfeldern, klagten die Kiebitze über den Niederungen und Sümpfen, gefüllt mit braunem, nicht versickerndem Wasser, und hoch oben flogen mit Frühlingsgegacker die Kraniche und Gänse. Nun muhte auf den Triften das abhaarende, bloß stellenweise noch nicht neu behaarte Vieh, nun tollten krummbeinige Lämmer um die blökenden, wollelassenden Mütter, rannten schnellfüßige Kinder über die trocknenden Pfade, hinterließen die Spuren bloßer Füße, nun schnatterten am Teich die fröhlichen Stimmen der Weiber beim Linnen und auf den Höfen pochten die Äxte der Bauern, die ihre Pflüge und Eggen herrichteten. Wahrhaftig. Es war Frühling. 13. Levin zog hohe Stiefel an und zum ersten Mal nicht den Pelz, sondern einen Tuchmantel und begab sich auf einen Gang durchs Gut, schritt über Bäche, die unter der Sonne glitzerten, dass es in den Augen stach, und bald trat er auf Eis, bald in zähen Morast. Der Frühling ist die Zeit des Pläneschmiedens und Vorsätzefassens. Und wie ein Baum im Frühling von den jungen Trieben und Zweigen, die in den prallen Knospen beschlossen liegen, noch nicht weiß, wie und wohin sie wachsen werden, so wusste Levin, wenn er auf den Hof trat, selbst noch nicht recht, was er jetzt anpacken würde in seiner geliebten Gutswirtschaft, spürte aber, dass er erfüllt war von den besten Plänen und Vorsätzen. Zuerst ging er zum Vieh. Die Kühe waren in den Stangenhag hinausgelassen worden, ihr neu behaartes, glattes Fell glänzte. Sie hatten sich aufgewärmt in der Sonne und muten, wollten auf die Weide. Eine Weile ergötzte sich Levin an den ihm bis ins Kleinste vertrauten Kühen, dann ordnete er an, sie auf die Weide zu treiben und die Kälber in den Stangenhag zu lassen. Der Hirte rannte fröhlich davon, um sich für die Weide fertig zu machen. Viehmägde, die Schürzenröcke gerafft, patschten auf bloßen, noch weißen, nicht sonnengebräunten Füßen durch den Morast, rannten mit Ruten hinter den Muhenden vor Frühlingsfreude wie tollen Kälbern her und trieben sie auf den Hof.
NDR Kultur. Mehr zum Nachhören finden Sie im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
Sterreplaten extra.
Weird music isn't weird anymore. It's just music that exists.
Goedenavond en welkom. Qua roomijs is de smaak van de dag vandaag aardbeien. Maar de orde van de dag, dat is eigenlijk onze halfjaarlijst. Net zoals vele van onze andere Scorpio-collega's persen wij er nog een laatste anderhalf uurtje uit, net voor de zomerstop. Terugblik op wat er de afgelopen 6 maanden qua muziek is uitgekomen, qua interessante muziek. En de eerste die we nog eens opvisten is een compilatie van Numero Group. Van een Joegoslavische gitarist, Branko Mataja. Die bouwde zelf gitaren. En zijn nummers op deze verzamelaar die stammen uit de jaren 70. Het nummer dat we gaan draaien heet Tamo Daleko. En dat betekent ver weg in het Kroatisch. Van op Over Fields and Mountains series Tamo Daleko van Branko Mataja. Tamo Daleko van Branko Mataja van op Over Fields and Mountains van op Numero Group. Angel Olsen, ja, die heeft al een hele evolutie doorgemaakt in haar muzikale carrière. Ze is eigenlijk begonnen van intimistische singer-songwriter. En de meest recente was eigenlijk het heel barokke All Mirrors uit 2019. En ja, op haar nieuwste probeert ze dus country music aan. Er is ook op persoonlijk vlak heel wat veranderd. Ze heeft zich geuit als queer en ze heeft ook haar beide ouders eigenlijk op heel korte tijd verloren. Dat vinden we ook allemaal terug op dit nieuwe album. Het is niet zozeer de glitter en glamour van Nashville dat je erop hoort, maar eerder zo de gloed van een ondergaande zon. All the Flowers van Angel Olsen.
Never thought the day would come when I would find someone to love me only. To love me only. Thought I'd try to settle down. I'd stay close to the ground. I'd spend the hours counting all the flowers. The only reason. to be somebody, to be somebody, to be alive, and with another, and with another.
All the Flowers van Angel Olsen van op Big Time. Ze komt naar Leuven, ze komt naar onze stad op 15 oktober in het Hippo samen met Tomberlin. We gaan verder met Big Thief, het vijfde album van Big Thief. Deze keer opgenomen in 4 verschillende steden met als resultaat eigenlijk dit dubbelalbum. Ze hadden in totaal iets van een 90 tracks, maar ze hebben het kunnen terugbrengen tot een behapbare, ik weet niet, 45 dacht ik. In ieder geval, ja, muzikaal kaleidoscoop van Americana en Indie. Het heet Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. Dat zat trouwens ook in de teksten van een nummer van Adrian Lenker van tevoren al. Eerst Big Thief met Blurred View.
closer in the mirror. Tell me everything you feel. One step closer in the mirror. Tell me everything you feel. And I'll sing for you, sing for you, sing for you, sing for you, sing for you.
Blurred View van Big Thief van op Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You. Verder met Mo en Mehdi, de twee broers van Saint Abdullah, met hun album Inshallahland. Ja, het zijn eigenlijk nog altijd duizelingwekkende geluidscollages. Maar het klinkt wel iets minder industrieel, iets minder ruw dan tevoren, maar het is nog altijd wel desoriënterend. Inhoudelijk gaat het eigenlijk over twee dingen. Langs de ene kant, en dat ga je ook horen in het nummer dat we gaan draaien, het gaat eigenlijk over identiteit en meer bepaald eigenlijk het feit dat de maatschappij de verschillende facetten van iemand zijn identiteit eigenlijk vaak probeert te reduceren tot iets eenduidig, tot eigenlijk iets heel simplistisch. Dus identiteit langs de ene kant en langs de andere kant ook. De band die mensen hebben met het geluid van een stem heeft eigenlijk bijna iets mystiek. Die twee elementen eigenlijk combineren ze op het album en eigenlijk zeker op dit nummer, de openingstrek, en eigenlijk ook veruit de langste 20 minuten. Glamour Factory van Saint Abdullah.
Shalom.
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 Shalom. Shalom. Shalom.
Shalom. Shalom. Shalom.
Shalom. Shalom.
چند شخصیت چون جامعه نمیپذیره چند شخصیتی رو سلام
آدم فنا می‌بره واقعا به اینکه
یه شخصیت باشه نه چند شخصیت.
With never-ending taps of his hammer, one of the world's silver masters, Mohammed Zufan, creates things of lasting loveliness. This small case is ornamented with figures of legendary heroes hunting lions in a scene from a Persia of long ago.
Like
most people of the Middle East, Mustafa wants
the benefit.
Like most people of the Middle East, Mustafa wants the benefits of mechanized.
They are Muslim. We don't know.
I'm so happy for having you. Oh, my little boy.
Shalom.
Let me look at you. Oh, how could this be? How could a baby have white hair? Oh, my son has white hair. Oh, Lord, what have you done to me? As you rose in the world of waiting to have a son, this is what I get. I am so ashamed to show my son to the world. I can't live like this. I have to do something.
No, please.
Hey, Thunder.
Video today we're going to be talking about what it's like to be growing up Persian in London, or like just generally like Middle Easterners, because I feel like we sit with a lot of our Middle Eastern friends. Yeah, we have so much in common and we can relate to our upbringing so much, and I feel like
اداره میشیم رفتم چه پسرمو دخترمو پسرمو همه با من فامیل یه نعمت بزرگیه چه اینجور محبت ها رو که چشم متصاحب میشه واقعا با میلیارد ها دلار نمیشه خرید یه چیز قلبیه و من این نعمت دارم این ثروت من از اینه محبت مردم رفته بودم یه سفر کرمان پس در سال پیش یه فیلمی بگیرم برای زلزل زدگان اونا تو بازار کرمان رفتم سوغاتی چیز بخرم در هر مغازه‌ای می رفتم من دعوت می زد بزن کنیم نهار خونه ما I'm going to do something.
Lemon Factory van Saint Abdullah van op Inshallah Land komt uit op Room 40. Dan hebben we Na, producer uit de VS, die woont tegenwoordig in Antwerpen. Hij werkte onder andere al samen met Wiki en hij heeft zijn harde schijf nog eens opgekuist en hij heeft er van alles gevonden en nu heeft hem dat uitgebracht. Allemaal demos, experimenten, outtakes. Ja, zelf noemt hij het Garbage Crap 3. Ja, de periode van ja, pak het afgelopen jaar te tellen van maart. We draaien vandaar op het eerste nummer is Na.
Oh my god.
Van Garbage Crap 3 van Na. En dan hebben we Billy Woods solo album, een van de twee typemachines van Armand Hammer, deze keer geproduceerd door Preservation. Ja, het album heet Ethiopes of Ethiopes. Het is Latijn trouwens, het betekent Ethiopiërs. Inderdaad, spaarzame Oost-Afrikaanse, Midden-Oosterse jazzy vibe. En inhoudelijk slaapt Billy Woodson lyrics op kolonialisme en de toekomst van de Afro-Amerikaanse geschiedenis. We draaien het nummer 9 van Billy Woods.
Powder and alcohol stir until dissolved. The future isn't flying cars, it's Rachel Dollars all absolved. It's autonomous computers sending shooters back in time at the behest of defunct message boards. Translucent man of war tentacles caress my paramour, implore the bitch to be sensible. The slave master children all looked identical. True, the future is children, but whatever future you building already look miserable. Natural beauty, savage Fenty, we strip mine of minerals. The trailer is the movie Bobby Digital. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison.
I do a dance from 86. I'm a simple machine. Hammer in the middle, pulling it from the extreme. The only answer is it's right in between. She been playing in my scalp by the hour it seems. In a place called now, buying flowers and leaves. Black soap, crack choke under Masonic swirl. For when they tax hold $2,000 reward. Found on the road dead, pulling cotton from door. Scary hour, every titty, kicks canary. Travel box with a stepping blood. With Gaffler, been a bitch 180. What she asked for, I've been playing in her ass for. Hand of God, step walk from land of God. Heavy lidded past door, front tabernacle door, seeing everything. Unknown pleasure from the belly sing. My name already ring. My neighbor never a word, but always listening. Thin wall, scream before word, no convincing them. I said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission.
Said we in a prison. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. Yeah.
Metal netter in a love letter. Dove tears in an inkwell for a dove feather. I make a dove tail when I spread the real blood money. Her blood shell said it was a gimmick. Sex sales, the Lord said I must replenish. Get out my light, you already in my image. My eyes to me so twinkling and glisten. Jeremy Scott's on my ankle, in prison. This is the flow that got Ponzi scheme written all over it. Send the ball of blocks flying, my pump fake a whole prison. Got infrared Jesus post jumping out the prison. Primary colors for prescription. I